Wir reden über die besten Filme des Jahres und es ist kein Disney-Film dabei. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Streamgestöber und vor allem frohes neues Jahr an alle unsere Zuhörer, an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Ich hoffe, euer Kopf tut gerade nicht zu sehr weh, wann auch immer ihr diese Episode gerade hört. Wir gehen jetzt das neue Jahr an, voller Kraft. Ich sitze ja aber nicht allein im Streamgestöber-Aufnahmestudio. Und zwar neben mir sitzt noch die Ines. Hallo Ines.
Hallo Jenny.
Der Patrick.
Hi.
Und die Andrea.
Hallo.
Wir sind alle hier von Moviepilot und wir blicken heute zurück auf das Filmjahr 2019. Dabei geht es um Filme, die es exklusiv bei Streaming-Anbietern wie Netflix, Amazon und so weiter gab. Ob es ein und so weiter gibt, müssen wir überhaupt mal dann sehen. Aber wir reden auch über Kinofilme und verraten euch, wo ihr sie dann aktuell vielleicht schon streamen könnt, sofern sie nicht noch im Kino laufen. Vorher möchte ich aber noch zwei Dinge loswerden. Und zwar, wenn ihr Streamgestöber mögt, dann könnt ihr diesen Podcast auf jeden Fall abonnieren. Es gibt da verschiedenste Apps. Ihr könnt das über Spotify machen, ihr könnt das über Apple Podcasts machen, ihr könnt das über Podbean machen, Google
Podcast Addict.
Podcast Addict und so weiter und so fort. Also wenn ihr das jetzt zum Beispiel gerade in dem Movieplot-Artikel hört, dann könnt ihr das auf eurem Handy abonnieren und dann wisst ihr immer sofort, wann die neue Folge da ist. Und dann wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass ihr den Podcast auch bewerten könnt. Und zwar vorzugsweise bei Apple Podcasts. Das hilft uns nämlich, neue Hörer zu finden. So, jetzt aber raus mit diesen ganzen Formalitäten. Heute geht's um Filme 2019, Filme, die einen regulären deutschen Veröffentlichungstermin 2019 hatten, also sowohl bei Kinostarts, aber auch Streaming-Veröffentlichungen, aber auch zum Beispiel Filme, die, weiß nicht, erstmals auf DVD in Deutschland erschienen sind und nicht im Kino liefen. Und wir werden keinen dieser Filme spoilern. Das sei von vornherein erwähnt. Ich muss ja auch alle nochmal disziplinieren,
oh ja, ja.
Dass wir keinen Film spoilern, auch nicht, ich sag jetzt mal einen Spoiler, dann geht's raus.
Ui.
Nicht rausgeschnitten, sondern die Leute müssen den Raum verlassen.
Genau, so und dann gibt es eine awkwarde Pause und dann geht's weiter, wie das halt so ist. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Podcast und ich hoffe natürlich, dass ihr auch ganz viele vielleicht Empfehlungen mit rausnehmt von Filmen, die ihr noch gar nicht auf dem Schirm hattet oder manche Filme ganz neu betrachtet. Ja, schauen wir mal, würde ich sagen. zum Anfang möchte ich aber erstmal einstiegsmäßig fragen: Wie viele Filme habt ihr letztes Jahr gesehen? Soll ich das gleich am Anfang sagen, wie viele ich gesehen habe? Oder?
Oh, bitte nicht.
Oder, Jenny, da, du bist die Schlusspointe dann am Ende, weil wir das dann
so
alle als Loser dastehen.
Mir ist das peinlich. Ich frage mich immer, was zum Teufel habe ich in meinem Leben angestellt?
Okay, ich fange an, weil ich habe die kleinste Zahl. Mir ist gar nichts peinlich. Ich habe... Moment, wo sind meine Notizen? Ich habe 54 neue Filme geguckt 2019, also 54 2019er Filme im Jahr 2019 angeguckt. Ich war, habe mir sogar ausgerechnet, ich war 38 Mal im Kino, wobei ich mir zweimal Ad Astra angeguckt habe. und ich habe 12 Netflix-Filme geguckt und ich habe 4 neue Filme bei Amazon gekauft bzw. geliehen und einen bei Amazon Prime geguckt. Also 54 ist die Zahl. Ich schätze, dass es insgesamt wahrscheinlich so ungefähr 100 waren dieses Jahr. Also ich gucke auch gerne natürlich auch mal ältere Filme, die vor dem aktuellen Jahr rauskamen. Okay, ich übergebe das Wort an Ines. Wie viel hast du geguckt dieses
Jahr? Ich habe nicht deutlich mehr als du. Bei mir stehen aktuell 56 Filme auf der Jahresliste 2019. Das sind Filme, die dieses Jahr ins Kino kam oder auf DVD, VOD, wie auch immer. Ich versuche einmal in der Woche ins Kino zu gehen, immer donnerstags, 16 Uhr. Bin meistens alleine dann im Kino, was ich super finde.
Total angenehm.
Ja, sehr schön. Schaffe ich nicht immer, aber manchmal bin ich auch samstags früh und gucke mir dann gleich zwei hintereinander an. Und deswegen die 56. Ich denke, dass ich jetzt über Weihnachten noch mindestens 4 nachhole und dass ich dann am Jahresende so auf 60 komme. Was mir aber eigentlich auch noch zu wenig ist. Aber die ganzen Serien kosten unglaublich viel Zeit.
Und wir beide spielen ja auch ziemlich viel Videospiele. Insofern drückt das natürlich das Filmkonto auch ein bisschen.
Ja, ich habe das nicht so schön aufgedröselt wie ihr beide in Aktuelles und nur Kinobesuche. Ich kann nur die Gesamtzahlen nennen. Das waren ungefähr 300 Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Also alte Filme, neue Filme, Kinobesuche. Und da ist aber auch nicht mit reingerechnet, muss ich sagen, wenn ich einen Film mal mehrmals im Kino gesehen habe. Das kam auch 2019 ein paar Mal vor. Aber so die ungefähr Zahl würde ich schon auf 300 festlegen. Ja.
Ja, Jenny, jetzt bist du in der Reihe. Erzähl uns von deiner Freizeit.
Von deinem sozialen Leben, genau.
Welches soziale Leben? Also ich habe letztes Jahr 505 Filme geschaut, neue und alte. Wahrscheinlich, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, sind nochmal 10 mehr dabei. genau, von diesen, also das waren 894 Stunden meines Lebens. Man sieht jetzt nicht, wie ich hier wimmer. Genau, 218 Filme davon haben das Produktionsjahr 2019. Also Filme, die 2018, die jetzt ins Kino kommen, sind, zählen da nicht mit rein. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass ich viel auf Festivals gehe und viele von diesen Filmen, die ich jetzt geschaut habe, haben keinen Kinostart oder werden niemals einen erhalten. Und so kommt das zustande. Aber ich gehe auch immer so einmal in der Woche ins Kino regulär und schaue halt auch viele alte Filme halt zu Hause. Und deswegen sind das nicht nur neue Filme unter den 500, sondern ungefähr 50-50. Und ich war auch zweimal in Ad Astra.
Aha! Ich wollte gerade fragen, ob du dir irgendeinen Film zweimal im Kino
angeguckt hast. Ja, also ich gucke eigentlich alle, die ich mag, zweimal an. Also auch selbst Once Upon a Time in Hollywood, über den wir noch reden werden, habe ich auch zweimal gesehen. Parasite und so weiter und so fort. Ja. Das sind die Freuden auch der Berliner Filmlandschaft, muss man auch dazu sagen, weil man hier einfach hervorragende Möglichkeiten hat, auch ins Kino zu gehen und alle möglichen kleinen Filme auch zu sehen, was vielleicht nicht bei jedem unserer Hörer zu Hause so ist. Aber da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Wie hat sich denn so euer Sehverhalten zuletzt, so in den letzten 1-2 Jahren verändert, falls es sich verändert hat? Wie intensiv schaut ihr Spielfilme im Streaming-Bereich, Streaming-Anbieter, Amazon, Netflix und so weiter? Andrea, wie ist das bei dir so?
Also bei mir, ich würde mal sagen, mein Kinoverhalten ist eigentlich ziemlich konstant geblieben über die letzten Jahre hinweg. Das ist tatsächlich sogar ein bisschen mehr geworden, würde ich mal behaupten. Das restliche Filmverhalten hat sich ziemlich von DVDs und Blu-rays auf Streaming verschoben. Also ich habe viel DVD und Blu-ray geguckt früher, bis vor, ich sag mal so, 2-3 Jahren eigentlich. Und seitdem so gut wie überhaupt nicht mehr, außer es ist nicht zu streamen bei uns, bei Netflix, Amazon, Sky und alles, was ich da so zu Hause rumtümpeln habe an Accounts. Ja, also ich streame auf jeden Fall um einiges mehr und das betrifft aber weniger Filme, als dass es Serien betrifft, glaube ich. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, Patrick?
Ich gucke deutlich, deutlich mehr im Kino. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich jetzt erst seit 2 Jahren in Berlin überhaupt wohne. Seit knapp 2 Jahren. Und da hat sich das war wirklich wie so in so ein Kinoparadies zu kommen, weil ich halt vorher kannte, dass ich, wenn ich Glück hatte, mal einen Film in der Woche irgendwie in der Originalversion sehen konnte. Und dann war das wie so ein Pokern auch, weil ich nicht wusste, welcher läuft jetzt diese Woche überhaupt im Original. Und hier ist es halt wirklich so wie im Filmschlafenland. Dass man wirklich die freie Auswahl hat und alles zu jeder Zeit gucken kann. Und deswegen hat sich mein Kinokonsum schon wirklich extrem erhöht. Ich bin aber auch bei den Streaming-Anbietern weiter geworden und habe dann auch Netflix und Amazon und so das alles abonniert und gucke da auch immer, was es da so Neues gibt. Aber bei mir ist es schon auch durch dieses Abonnementsystem, das es hier in Berlin gibt, ist es schon deutlich mehr Kino, was ich gucke, als jetzt irgendwie nur Streaming und zu Hause.
Bei dir, Ines, habe ich zu Hause schon mehrfach die DVD- und Blu-ray-Sammlung bewundert. Hast du den Eindruck, dass du in den letzten Jahren weniger kaufst und mehr streamst?
Ich kaufe weniger an DVDs. Ich kaufe eigentlich fast nur noch klassische Sachen oder die mir im Kino aus irgendwelchen Gründen entgangen sind. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich eben viel auf Streaming lädt, dass ich mehr Schrott gucke. Was beim Kino ist ja immer okay, kaufe ich jetzt die Karte für 8 bis 10 Euro und dann wähle ich schon aus, dass ich natürlich auch was Gutes sehen will. Und bei Streamen ist dann so ein Flutschen am Abend, ach, ich habe jetzt auf was Lust, wo ich nicht nachdenken muss. Und dann kommt deutlich mehr Schrott raus. Also es ist wie schlechtes Fernsehen eigentlich stellenweise. Und das ist ein bisschen schade, da muss ich aber an mir selber arbeiten, um mehr Gutes mir rauszusuchen.
Ich habe auch das Gefühl, dass Netflix, also vor allem Netflix, weil das einfach wirklich fast jeder hat, Fernsehen einfach ersetzt im Sinne von, man macht es an, damit irgendwas läuft nebenbei, guckt aber gar nicht unbedingt hundertprozentig hin. So wie man halt, keine Ahnung, irgendeine, wie du immer sagst, Ines Bügel-Fernsehserie bei ProSieben oder RTL früher halt nebenbei hat laufen lassen.
Ich meine, das braucht man ja im Leben auch, ne?
Also auf jeden Fall.
Ich bin ein großer Verteidiger von Bügelfernsehen und finde auch, dass Netflix im Prinzip auch besseres Bügelfernsehen macht als das echte Fernsehen, weil ich finde, bei Werbung finde ich es schon wieder unangenehm zu bügeln, weil ich da irgendwie den Drang habe, umzuschalten. Und wenn ich aber so einen Streamingdienst habe, wo einfach so eine Serie von der einen Folge in die nächste oder so ein Film einfach läuft und dann gehe ich halt mal raus und gucke nach der Wäsche und so.
Das ist ja auch gefährlich, mit Fernsehbedienung und Bügeleisen gleichzeitig zu hantieren, weil wenn du da einmal daneben greifst. Also lieber nur Serien streamen und gar nicht bügeln.
Das ist doch ein gutes Fazit. Also wenn wir ein was aus diesem Podcast mitnehmen, dann doch bitte diese Weisheit von der werten Andrea.
Ich habe noch mehr dieser Weisheiten. Bleibt gespannt.
Gut, wir haben jetzt schon das Thema Streaming angerissen. Wir werden auch auf jeden Fall noch über diese grundsätzliche Frage reden, wie gut denn eigentlich diese Streaming-Originals sind und woher die eigentlich kommen und wer produziert die denn eigentlich, weil wir sowas eben auch vermehrt gucken. Aber dann schaut man eben auf die Liste der besten Filme und da tauchen die dann vielleicht gar nicht so intensiv auf. Und woran könnte das liegen? Und so weiter, das werden wir alles noch thematisieren, aber am Anfang, finde ich, müssen wir über eine Zahl reden, und zwar 2,7 Milliarden Dollar, die ein gewisser Film dieses Jahr eingespielt hat. Und das ist nur eine von vielen, vielen Zahlen, die uns immer alle zurückführen, wenn wir ihnen folgen, in ein wunderschönes Märchenschloss, das am Anfang von vielen Filmen dieses Jahr erschien. Eigentlich waren es gar nicht so viele Filme, aber Filme, die viele Leute geschaut haben. Und zwar Disney. 2,7 Milliarden Dollar hat Avengers Endgame eingespielt. Und klar, das hier ist ein Podcast über die besten Filme des Jahres. Und vielleicht taucht der Film nicht auf jeder unserer Listen auf. Darüber müssen wir noch sprechen. Aber es ist eben der Film, der irgendwie dominiert hat dieses Jahr. Genau wie Disney als Studio dominiert hat. Durch Der König der Löwen, durch Toy Story 4, Captain Marvel.
Aladdin,
genau. Da kommen wir nicht dran vorbei. Wie habt ihr die Disney-Dominanz dieses Jahr wahrgenommen? Ines, du bist doch die Zahlenfachfrau hier in der Runde.
Genau. Dann kam ich noch mal ein bisschen im Gedächtnis. Disney hat dieses Jahr 10 Filme ins Kino gebracht. Das ist schon eine sehr geringe Zahl im Gegensatz zu anderen Studios. Warner ist da so bei 30 vielleicht, habe ich jetzt aber nicht im Kopf genau. Und 6 der 8 Milliardäre am Kinobox-Office sind Disney-Filme. Also über die Hälfte ihrer Filme haben über 1 Milliarde Dollar eingespielt. Und damit ist Disney, hat die absolute Monopolstellung inne. Ich persönlich empfinde das als ein bisschen traurig, weil dadurch, dass sie natürlich auch fast nur Sequels machen, fast gar keine originären Geschichten, ist das alles so ein... Also eigentlich weiß ich schon vorher, was ich in den Filmen bekomme. Und das finde ich nicht so schön für die ganze Filmkunst. Ich glaube zwar nicht, dass das Kino ist tot, um nochmal auf Scorsese zurückzukommen, aber es ist traurig, weil damit, weil ein Otto-Normalverbraucher geht, wenn es hochkommt, 2 bis 3 Mal ins Kino.
Und, im Jahr.
Im Jahr, genau. Und er entscheidet sich, wenn er sich entscheidet, dann eben für einen Disney-Film. Und alles andere bleibt so dann auf der Strecke und das ist schade.
Wie ging es euch so?
Ich fand da die Disney-Dominanz, auch wenn sich das in Zahlen so ausdrückt, gar nicht mal so erdrückend dieses Jahr als vielleicht die Jahre davor, weil also erstens war es absehbar, zweitens bin ich zwar auch die Erste, die mir die Filme dann anguckt, alleine schon für die Arbeit, bin aber auch die Erste, die sie dann wieder vergisst, was ja auch schon viel aussagt. Und vor allem dieses Jahr gab es ja auch ein paar originäre Filmstoffe, die ziemlich viel eingespielt haben, die dem Ganzen so ein kleines optimistisches, hoffnungsvolles Gegengewicht verleihen, so ein ganz minimales Gegengewicht, wenn man sich die Zahlen anguckt. Ich habe in meiner Topliste auf jeden Fall keinen einzigen Disney-Film dabei. Ich glaube, der erste Disney-Film auf meiner Jahresliste irgendwo um Platz 20, 25 im Mittelfeld ist Aladdin, der mich überrascht hat. Aber alles andere tümpelt dann irgendwo ganz unten rum. Toy Story, König der Löwen, das sind alles Sachen, oder auch Endgame, das sind alles Sachen, die ich nicht weiterempfehlen würde.
Ja, mir geht's auch ähnlich. Also man muss ja auch dazu sagen, dass wir nochmal einen anderen Blick haben auf das ganze Geschehen, weil wir wirklich uns für die Arbeit auch sehr bald beschäftigen mit allem, was so im Kino läuft. Aber man kommt an dieser Dominanz einfach nicht mehr vorbei mittlerweile. Selbst wenn man jetzt mal sagt, sowas wie Avengers oder so, nur diese Marvel-Marke jetzt von Disney, die hat vielleicht irgendwann mal einen Peak erreicht, könnte man annehmen, aber dann haben die so viele starke Marken momentan einfach positioniert, dass es weiterhin, also es ist da einfach auch kein Ende in sich. Die sind da so uneinholbar mittlerweile positioniert. Da gibt es dann mal jetzt wie 2019 eine so eine Anomalie, auf die wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen in Sachen Joker. Aber ansonsten ist das schon so. Mir macht das auch noch Spaß weiterhin, mich dann zum Beispiel auch mit den ganzen MCU und Marvel-Filmen auch zu beschäftigen und damit auseinanderzusetzen. Aber ich habe eben auch noch diesen Blick, dass ich weiß, was es darum herum noch alles gibt und was man überhaupt im Kino noch entdecken kann. Und ich würde mir natürlich schon mehr wünschen, dass auch der Otto-Normal-Zuschauer mehr davon auch noch ein Bewusstsein dafür hat, was es noch alles gibt. Und da so ein kleiner Wechsel auch wieder stattfindet von dieser Disney-Dominanz weg in kleinere Sachen und dass da auch mal wieder irgendwie ein Wachstum in den Nischen stattfindet oder so.
Na, man muss aber, vorhin habt ihr ja gesagt, sehr schön, dass wir in Berlin natürlich in einem Paradies wohnen. Mhm. Aber nun stell dir mal Kleinstadt X vor mit einem Multiplex, ja, mit drei Sälen. Und eins ist mit die Eiskönigin belegt, der andere mit Toy Story noch Nachläufer und der dritte dann jetzt ab heute mit Star Wars.
Es dann, läuft da immer noch König der Löwen im Kino.
Genau, dann geht nichts anderes
immer
mehr.
Immer nicht mehr Bohemian Rhapsody.
Wie gesagt, dann geht nichts anderes mehr. Ja. Und das ist, finde ich, das Traurige. Es ist aber dann auch kein Wunder, dass viele dann auf Streaming wieder zurückgreifen, weil sie dort dann doch eine größere Vielfalt haben. Qualität sei erstmal dahingestellt.
Ich finde auch dieses Jahr mit Blick zum Beispiel auch auf meine Top 10 ist das einfach so auch so, weiß nicht, das ist irgendwie so, als würde man so ein großes Jahr betrachten, wo man weiß, wenn ich in 10 Jahren zurückschaue, war das irgendwie Filmgeschichte. Weil auf meinem Platz 1, glaube ich, bei einer Top 10 nach Kinostarts ist ein Film, der von Fox rausgegeben wurde und halt ein Science-Fiction-Film mit einem blonden Hauptdarsteller. Ohne jetzt zu spoilern, meine Top 10. Aber Fox ist ja jetzt Disney quasi. Also das ist so das letzte Jahr und dann also dieser Film ist Ad Astra, so, ich sag das jetzt einfach mal als Spoiler. Aber wir werden ja auch noch über Ad Astra reden. Aber
wir haben auch schon über Ad Astra geredet.
Genau, aber das ist eben einfach so eine Zeitenwende. Ne? Also einerseits hat man das letzte Jahr, in dem das Studiosystem so ungefähr aussieht, wie es halt jetzt 10, 20 Jahre aussah. Und auf der anderen Seite hat man Disney, wie Patrick ja schon angemerkt hat, wo man eigentlich denkt, ist das jetzt der Peak? Sie haben quasi alle ihre großen Animationsfilme remaked. Wie viel können sie noch machen? Kommen da jetzt nur noch die Sequels? Wie kann man Endgame noch toppen und so weiter? Und dann hat man noch die ganzen Streaming-Anbieter, also Disney Plus, die jetzt gelauncht sind, Apple, Netflix und so weiter. Also es ist jetzt 2019, das ist das Jahr, über das wir alle reden werden in 50 Jahren, wenn wir in unseren Pods im Weltraum leben. Eine Frage möchte ich noch stellen, bevor wir weitergehen, und zwar in einem Satz, wie fandet ihr eigentlich Endgame, den größten Film des Jahres? Ines, sag doch mal.
Ich glaube, ich habe den schon wieder vergessen.
Das ist der beste Satz, den man dazu sagen kann. Ich glaube, ungefähr so wird meine auch lauten. Ich weiß noch, dass ich war ein bisschen positiv überrascht, weil ich Infinity War so überhaupt nicht mochte. Und weil sich da alles so ein bisschen selbst zerstört hat mit dem Cliffhanger am Ende, meiner Meinung nach. Von daher fand ich Endgame einen netten Abschluss mit der ganzen Nostalgie etc. etc., weil ich die ganzen Helden auch irgendwann mal mochte. Aber wirklich erinnern kann ich mich auch nur noch an so 1, 2 Momente und der Rest verschwurbelt dann mit allen anderen Marvel-Filmen, die ich irgendwann gesehen habe.
Ich muss ja sagen, ich war großer Infinity War Fan. Für mich war das, glaube ich, sogar der beste MCU-Film, den es bisher gab. Deswegen hatte ich auch große Erwartungen an Endgame, wie das jetzt weitergeführt wird. Und ich muss sagen, der hat mich am Anfang sehr mitgerissen, weil er auch von der Stimmung her sehr an Infinity War noch angeknüpft hat, aber dann hat er mich leider so ein bisschen verloren. Da hat dann Sachen gemacht, die mir nicht so gefallen haben und deswegen fand ich ihn insgesamt noch ganz gut, aber schon eine Enttäuschung.
Ja, ich sag gar nichts zu dem Film.
Ist besser.
Ich erinnere mich noch zu viel. liebe Marvel-Fans, das war's jetzt aber auch mit dem Marvel-Bashing von unserer Seite. Bleibt dran. Wir haben ja noch viel zu besprechen, vor allem auch über Filme, die ihr vielleicht auch sehr, sehr mochtet. Dabei würde ich gern anfangen mit Filmen, die auch ein großes Publikum gefunden haben oder dafür konzipiert waren und es nicht ganz geschafft haben, die wir aber auf jeden Fall toll fanden dieses Jahr aus den unterschiedlichsten Gründen. Das heißt aber nicht, dass wir die alle durchweg, alle vier hier durch die Bank toll fanden, aber das sind einfach Filme, die haben großes Publikum anvisiert, teilweise auch gefunden und hier dann auch Verteidiger gefunden hier im Raum. Und da ist der erste in dieser Liste von, in Anführungszeichen, Blockbuster, über den ich sprechen möchte. Der neue Film von Quentin Tarantino, eine Hollywood-Geschichte in einem Jahr, das Geschichte schreibt, wenn man so möchte. Wer von euch hat Once Upon a Time in Hollywood auf der Top-10-Liste?
Ich.
Patrick.
Sehr weit vorne sogar.
Patrick, wie stehst du zu dem Film?
Ja, ich finde ihn fantastisch. Also ich bin sowieso großer Tarantino-Fan und habe mich lange auf den Film gefreut. Und für mich hat er auch alles geboten, was ich mir erhofft hatte. Also ich fand es total faszinierend, dass er diesen sehr entspannten Film gemacht hat, den ich ihm gar nicht mehr so zugetraut hätte, nachdem die letzten Filme von ihm, gerade so Django und The Hateful Eight, die waren sehr düster teilweise und politisch aufgeladen, und der neue Film, der ist eher so ein entspanntes Zurückbesinnen auch auf seine Jugend. Also er blickt da ja auch zurück auf das Los Angeles und Hollywood, in dem er selbst aufgewachsen ist. Und der ganze Film hat einfach so eine Atmosphäre, in der man sich treiben lassen kann. Er ist für einen Tarantino-Film lange Zeit auch erstaunlich unbrutal. Also man könnte ihn fast schon als harmlosen Tarantino-Film bezeichnen. Aber mich hat der einfach total mitgerissen. Also ich hätte da auch noch, der geht schon sehr lang, der geht fast 3 Stunden, aber ich hätte auch noch 3 Stunden weiter zugucken können. So die Figuren, die einem da wieder präsentiert und diese, dass er nicht so eine durchgehende Handlung erzählt, sondern dass er wirklich so fast schon episodisch sich so treiben lässt und man eher so die Stimmung und die Atmosphäre aufnimmt von dem Film, das fand ich wirklich faszinierend. Und deswegen ist er in meiner Top 10 sehr, sehr weit oben.
Bei uns in der Movieplot-Community hat der eine Durchschnittswertung von, ich glaube, 7,5.
7,5, ja.
Von 10, genau, ist, glaube ich, aktuell nicht in der Top 10 der besten Filme des Jahres. Correct. Mit einem deutschen Kino- oder VOD-Start. Da sind andere weit davon. Habt ihr Ideen, warum er nicht so mit offenen Armen aufgenommen wird?
Ich kann ja mal anfangen, weil ich ihn auch nicht mit so offenen Armen aufgenommen habe. Ich muss gestehen, es war der erste Tarantino-Film, bei dem ich mich gelangweilt habe. Es tut mir leid, Patrick.
Ich kann das verstehen.
Kannst dir auch die Ohren zuhalten. ich denke, das liegt zum einen, also das liegt gar nicht mal an der Länge, glaube ich, sondern eher, wie du schon meintest, dass da keine stringente Handlung darin zu finden ist, dass er so ein bisschen vor sich hin plätschert und eher mehr so impressionistisch mal dahin springt und dort irgendwie was erzählt und dort was erzählt. Aber Ines, ich glaube, du warst auch nicht so großer Fan davon.
Ich finde, er macht ja nicht wirklich was Neues. Er erzählt ja, Tarantino hat ja immer eine ganz bestimmte Beziehung zur Geschichte und verändert die auch gern. Und ohne jetzt was zu verraten, verändert er sie auch dort. Und das hat er mir aber schon mindestens einmal in einem anderen Film gezeigt, mit Christoph Waltz.
Inglourious Basterds.
Genau, dessen Titel mir gerade nicht einfiel. Danke, Andrea. und deswegen hatte ich so das Gefühl, er wiederholt sich. Obwohl es natürlich eine wunderbare Szene mit Brad Pitt auf dem Dach gibt. dafür kriegt er vielleicht da sogar eine Oscar-Nominierung.
Dafür, dass er sein T-Shirt ausgezogen hat. Oh.
Ich hatte auch so meine Probleme mit dem Film, aber was mich sehr interessant fand, war, dass er trotzdem über Wochen hinweg irgendwie ein Thema war, über das man geredet hat. Was zum Beispiel, also bei Endgame hatte ich das Gefühl, viele reden natürlich auch noch Monate später über die Theorien rund um das Marvel-Universum und wie das jetzt im Kino weitergeht. Aber Once Upon a Time in Hollywood war so einer der wenigen Filme, an denen sich Leute auch wirklich gerieben haben, wo es eine Debatte drüber gab. Und das war auch so ein bisschen oldschool-mäßig, ne? Also es hat mir irgendwie wieder gefallen, weil das gibt's ja auch viel zu selten. Also ja. Allein die Diskussion über die Figur von Margot Robbie zum Beispiel, die ja auch meiner Ansicht nach auch zu Recht kritisiert wurde, aber die man hier eben viele verschiedene Meinungen haben kann. Über das Ende natürlich, über seinen Umgang mit realer Geschichte und so. Aber ja, mein Eindruck war auch, dass ich ihn lieber mag, wenn er einen richtig was reinwirkt. Also
wenn er richtig zynisch ist.
Wie genau, wenn man rausgeht und sich dreckig fühlt, so wie bei The Hateful Eight. Den habe ich in diesem Jahrzehnt bei den Tarantino-Filmen auf jeden Fall am besten gefunden.
Ja, ich hatte bei Once Upon a Time in Hollywood irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass es mir einfach ein bisschen egal ist, was gerade passiert auf der Leinwand. Und das Gefühl hatte ich halt noch bei keinem anderen Tarantino-Film vorher. Da hatte ich immer irgendwas, an dem ich mich so ein bisschen aufreiben konnte, dass mir entweder, ja, dass mir irgendwie aufgestoßen ist oder so. Aber hier war mir einfach alles so ein bisschen zu egal. Vielleicht liegt das auch daran, dass mir Brad Pitt und Leonardo DiCaprio ein bisschen egal sind. Aber wobei, um wieder auf Ad Astra zu kommen, der ist ja ganz vorne bei mir. Insofern, nee, daran kann es nicht liegen.
Patrick, denkst du, dass Brad Pitt einen Oscar verdient/ bekommen könnte?
Jetzt nur für den Tarantino-Film oder auch für den...
Für den Film jetzt. Also war er für dich auch das große Highlight?
Es ist schwierig zu sagen. Also ich finde den Film jetzt nicht so großartig, nur wegen Brad Pitt. Für mich ist es eher so das Zusammenspiel aus allen Teilen. Also ich fand auch, ich würde eher Leonardo DiCaprio noch über Brad Pitt in den Film ansiedeln. Brad Pitt ist so dieser coole Ruhepunkt in dem Film. Aber Leonardo DiCaprio hat da noch mehr Facetten auszuspielen. Also ich würde ihn bei den Oscar-Chancen noch über Brad Pitt einordnen. Ja.
Once Upon a Time in Hollywood war ja auch aufgrund dieser beiden großen Stars einfach ein schönes Beispiel für so großes Star-Kino, was ja in den letzten Jahren so ein bisschen an Bedeutung verloren hat. Es gibt ja im Grunde bei den Herren nur noch Tom Cruise, Brad Pitt.
Will Smith,
genau. Aber früher war es eben so, die konnten mit irgendeinem originären Stoff ins Kino kommen und dann sind alle ins Reingerannt. Und jetzt brauchen sie ein Franchise. Und Once Upon a Time in Hollywood hatte quasi geballte Star-Power von Tarantino und Pitt und DiCaprio. Und der andere Film, über den wir jetzt noch reden müssen, der war vielleicht noch mehr Star-Kino, weil da war ja eigentlich nur noch der Brad Pitt.
Da war nur das Gesicht und die Furchen im Gesicht von Brad Pitt zu sehen.
Genau, wir reden über Ad Astra von James Gray, der eine katastrophale Community-Wertung von 6,6 Punkten hat. Was zum Teufel?
Wie ist das passiert?
Ich kenne eigentlich die Gründe, ich kann mir die sehr leicht erklären.
Ich glaube, Leute mögen kein Voice-Over.
Voice-Over, Langsamkeit und keine Twists am Ende.
Ja.
Ad Astra von James Gray ist aber trotzdem
in einem Satz zusammengefasst.
Ist trotzdem mein Film, wenn es nach Kinostarts geht und Streaming-Starts des Jahres. Also ist bei mir auf Platz 1. Eine Sci-Fi-Geschichte, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Und ausgehend von dem Box-Office dieses Films haben ihn zwar schon viele Leute gesehen, aber meiner Meinung nach nicht genug. Ich möchte, dass James Gray alles Geld der Welt kriegt, um zu machen, was auch immer er machen will. Schaut euch Ad Astra an. Er kommt am 6.2. auch in den Handel, also wird dann auch per VOD zu kaufen sein und später dann auch zu leihen und vielleicht in einem Jahr dann bei einem Streaming-Anbieter in der Flat sein. Wenn er bei euch am Kino läuft, dann sofort anschauen. Es ist eine wunderschöne, traurige Geschichte zwischen einem Vater, einem Sohn, Planeten, die dazwischen schweben.
Und dem unendlichen Weltraum.
Und dem unendlichen Weltraum. Wirklich ein Erlebnis. Ob es nun um die vielen, vielen bunten, schönen, altmodischen Planeten gibt, die da rumschweben, wie er reist, Natasha Lyonne, die random auf dem Mars auftaucht.
Random.
Einfach toll.
In einer Szene nur, aber genau. Super Szene.
Natasha Lyonne aus Matryoshka ist das, glaube ich, in Deutschland. Ne? Bei Netflix. Oder man schaut eben einfach nur die ganze Zeit das Gesicht von einem etwas traurigen Brad Pitt an, der über sein Leben sinniert. Eine Wucht, der Film.
Absolut. Ist ein weiterer Eintrag in das traurige Astronauten-Genre, das wir ja mit zum Beispiel Gravity oder Interstellar schon gut vertreten hatten die letzten Jahre. Setzt dem Ganzen aber einfach wirklich nochmal viel, viel mehr drauf. Also für mich war es der beste Science-Fiction-Film seit Children of Men und jetzt habe ich es gesagt.
Und das ist nur für den Kontext. Der Username von Andrea beim Movieplot lautet
Science-Fiction.
Das ist die Expertin, so dass das Urteil über Ad Astra ist jetzt offiziell, aber ihr könnt natürlich trotzdem eure Meinung sagen. Habt ihr den Film geschaut?
Ja, im Kino. Also ich gehöre zu denen, die ihn nicht so hoch bewertet haben. Deswegen kommt vielleicht auch diese Community-Wertung zustande.
Du warst das?
Ich war das, genau. Ich war das 2300 Mal oder so.
1000 Fake-Accounts, alle.
Genau. Ich fand die Reise zu seinem Ziel war zu häufig unterbrochen und hat immer versucht, eine andere Spielart reinzubringen. Also es war für mich nicht so richtig stringent. Also dann waren sie, dann gab es eben so einen Überfall, dann gab es noch dieses und jenes. Und der Film kann sich da nicht so richtig entscheiden, was er eigentlich sein will. Will er jetzt so ein Vater-Sohn-Drama sein oder will er eigentlich ein Actionfilm sein oder was auch immer? Und da fühlte ich mich irgendwie nicht wohl im Kino.
Na genau da, also weil du meinst, dass es für dich nicht stimmig war, genau da hatte ich das Gefühl, dass es extrem stimmig ist mit diesen, wie soll ich sagen, Action-Szenen-Ausbrüchen, die da plötzlich durch die Langsamkeit gezogen sind. Mondpiraten zum Beispiel. Dadurch, dass der Film so langsam erzählt ist und die ganze Zeit irgendwie auf dieses fast unbewegte Gesicht von Brad Pitt verweilt, hatte ich das Gefühl, dass er damit halt so ein bisschen sein Innenleben nach außen kehrt und so ein bisschen zeigt, wie sich... Keine Ahnung, vielleicht der... ich will nicht spoilern. Ich rede lieber nicht weiter, weil sonst spoiler ich.
So, schneiden wir Andrea hier ab.
Sonst muss sie den Raum verlassen.
Ja. Ich will Patrick, hier bleiben. Patrick, war er in deiner Top 10?
In meiner Top 10 ist er auch nicht gelandet. Ich ordne mich da aber zwischen den beiden Meinungen ein. Also ich fand ihn sehr gut, aber für mich ist das so ein bisschen ein nicht ganz vollendetes Meisterwerk. Also da steckt ein Meisterwerk drin für mich, das habe ich aber leider nicht bekommen, weil der Film für mich... Also man merkt, dass James Gray eine Vision hatte, die er aber in diesem Rahmen mit dem hohen Budget und bei einem großen Studio einfach nicht durchsetzen kann, so wie er das will. Und deswegen ist Ad Astra für mich über weite Strecken ein sehr hypnotischer, faszinierender Film auch, der mich auch durch diese meditative und sehr melancholische Stimmung total reingezogen hat. Ich habe ihn auch zweimal im Kino gesehen, weil ich dann bei diesen Bildern und dieser Atmosphäre, die da aufkommt, da kann ich mich auch nicht satt sehen dran. Aber es gab eben auch Aspekte, die mich gestört haben, was vor allem, ihr habt es schon erwähnt, dieses Voice-Over war. Ich fand das teilweise wirklich sehr penetrant einfach. Ich mag diese Art von Voice-Over. Ich bin nicht mal per se gegen Voice-Over. Ich bin auch Malick-Fan, Terrence Malick-Fan.
Gut, dass du aber, das nochmal sagst.
Aber ich fand, gerade in dem Film war das so eine Art von Voice-Over, die einem immer wieder erklärt hat oder aufgedrückt hat, was man jetzt gerade zu fühlen hat. Also man sieht schon, was gerade zu fühlen ist oder man bekommt es durch die Bilder vermittelt, aber dann kommt dieses Voice-Over noch dazu und sagt einem, was Brad Pitt jetzt gerade denkt und was er fühlt. Und das war mir zu oft zu stören eingesetzt und hat für mich diesen tollen Eindruck so ein bisschen runtergezogen. Das hat mich am meisten an Ad Astra gestört. Sonst fand ich es auch einen sehr guten Film, aber leider eben nicht das Meisterwerk, das er hätte sein können.
Den du aber auch zweimal im Kino
gesehen hast. Den ich auch zum zweimal im Kino gesehen habe, ja.
Ja, ich auch.
Ich auch.
Gut.
Also an uns liegt es nicht, wenn er so wenig eingespielt hat. Wie gesagt, Ad Astra kommt im Februar im Handel. Wenn ihr Ad Astra schon gesehen habt, dann kann ich euch nur wärmstens auch andere Filme von James Gray ans Herz legen, weil die sind, glaube ich, in Deutschland nicht so bekannt. Also in den USA hat er schon einen Regiekult unter den Kritikern. Aber zum Beispiel, also ich glaube, sein bekanntester hier ist wahrscheinlich We Own the Night, Wir sind die Nacht mit Mark Wahlberg. Und Joaquin Phoenix und Two Lovers gibt's noch und Little Odessa und die versunkene Stadt Z. Hm. Genau, schaut euch James Gray Filme an, wenn ihr Ad Astra mochtet. Wenn ihr noch mehr Einträge im traurigen Astronautenkino sehen wollt, dann sei euch auch, glaube ich, der traurigste Astronautenfilm ans Herz gelegt, nämlich aus den letzten Jahren, nämlich Aufbruch zum Mond, der nur daraus besteht, dass Ryan Gosling unglaublich traurig ist als Neil Armstrong vom letzten Jahr. So, jetzt haben wir über erfolgreiche und halbwegs erfolgreiche Filme gesprochen und wir müssen jetzt über Alita Battle Angel. Wir kommen da nicht vorbei. Alita Battle Angel, könnt ihr, falls ihr eine von den vielen, vielen Menschen wart, die ihn nicht im Kino gesehen haben, könnt ihr ihn jetzt schon kaufen und leihen, also auch als VOD, Video on Demand. 7,1 Punkte trotzdem bei der Community, obwohl er als Flop gilt, also als finanzieller Misserfolg, hat aber seine Fans, und zwar, glaube ich, sehr leidenschaftliche Fans, auch hier an diesem runden Tisch, wo alle Meinungen offen ausgetragen werden können. Ines, Alita, warum soll es ein Sequel geben?
Ich fand die Geschichte super. Also das hat mal wieder was Neues gebracht. Ich kannte die vorher nicht. Ich fand die technische Umsetzung super. Also das war schon richtig höchstes Niveau. Endlich mal wieder. Also man wurde nicht mit irgendwelchen schlechten Special 10 irgendwie bestraft dafür, dass man sich eine Kinokarte gekauft hat. Nein, man wurde belohnt regelrecht dafür. Das fand ich schon richtig, richtig gut. Und dafür will ich auch die Fortsetzung sehen. Gab ja einen großen Cliffhanger zum Ende. Und dann hoffe ich, dass er auch kommt, dass der Regisseur Rodriguez auch irgendwie die Finanzspritze von irgendjemandem erhält, um das produzieren zu können. Du warst großer Fan, Andrea,
ja,
oder?
Ja, ich bin großer Fan. Also ich habe 2 Sci-Fi-Filme in meiner Top 5 dieses Jahr. Das hat es schon wirklich lange nicht mehr gegeben. Halt eben Ad Astra und Alita Battle Angel. Und ich habe die Manga-Vorlage gelesen, und also den ersten Band, und fand es ganz schrecklich, ganz schlimm sexistisch. Und dann dachte ich so, na gut, was werden die da jetzt draus machen? Und dann ist das wirklich diese seltsame, also positiv seltsame Mischung aus einem Stil von Robert Rodriguez und James Cameron geworden, die einfach absolut faszinierend anzusehen ist. Das ist halt, als würdest du so einen dreckigen Robert Rodriguez-Film nehmen und James Cameron einmal so rüber polieren lassen, und dann kommt das dabei raus mit großartigen Effekten und einer wirklich herzerwärmenden Geschichte. Und ich finde, der Film lebt auf jeden Fall von seiner Hauptdarstellerin Rosa Salazar, auch wenn sie da so digital bearbeitet wurde mit ihren Riesenaugen. Aber der Film gibt ihr halt extrem viel Raum, ihren Charakter zu entfalten, also ihren Cyborg-Charakter. Und wenn das nicht passiert wäre, dann hätte das auch ganz schnell so ein Flop wie zum Beispiel jetzt Terminator Dark Fate werden können, den ich gar nicht so unähnlich finde, irgendwie von außen betrachtet. Aber Alita macht einfach alles richtig, was Terminator falsch macht. Und dadurch entsteht so eine schöne Sci-Fi-Geschichte. Ach, guckt ihn.
Schade, dass der an den Kasten so eingegangen ist.
Aber er hat, glaube ich, noch gut nachgezogen, oder? Im Nachhinein. Also bei dem Start ist er nicht so gelaufen, aber ich glaube, der hat dann auch durch den Release in China oder so, hat er, glaube ich, noch gut nachgezogen an Einnahmen, oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass es so ähnlich wird wie bei Pacific Rim, dass es einfach ein paar Jährchen braucht, dass er auch im Heimkino gut läuft vielleicht, und wenn sie mit einem gedrosselten Budget rangehen und einem schlechteren Regisseur, dass dann das Sequel kommt.
Ich wollte auch gerade sagen, dann kommt Alita Uprising von einem schlechteren Regisseur und ist ganz furchtbar.
Nein, toi. Also ich fand manche Sachen bei Alita wirklich schön. Meine Lieblingsszene und auch eine meiner Lieblingsszenen des Kinojahres ist die, wo sie die Orange bekommt, weil das sowas Plastisches ist, um diese CG-Körper, also CG-Frau, die wir letztendlich haben, obwohl es natürlich Rosa Salazar auch ist, so ein bisschen zu vermenschlichen. Christoph Waltz läuft da in einem Trenchcoat, mit einem Hut, durch die Nacht mit einer gewaltigen Waffe am rechten Arm, glaube ich, und ballert irgendwie Monster weg. Was will man dagegen einwenden? Also mich hat halt die Story zu sehr an Elysium und so erinnert, irgendwie so die Welt. Das war mir zu austauschbar und auch ein bisschen zu viel Rollerskating in dem Film irgendwie drin. Mein Geschmack. Da gucke ich nur Rollerball, das Remake. Das reicht mir eigentlich. Aber Alita, ja, hat auf jeden Fall auch bei uns viele Fans. Und es ist zwar irgendwie eine Manga-Adaption oder Anime-Adaption, aber doch irgendwie einer der originelleren Kinofilme dieses Jahr, zwischen Godzilla 2 und Men in Black 700 und was es alles dieses Jahr gab, wirkte Alita interessanterweise noch irgendwie originell. Ja, wir müssen aber auch über eine Comic-Verfilmung reden. Es ist eine Comic-Verfilmung, egal was dagegen gehalten wird.
Egal, was fast alle anderen sagen.
Fast alle anderen, also. Und zwar der zweitbeliebteste Film in unserer Community bei Moviepilot ist natürlich nicht Avengers Endgame, sondern ein anderer Film, der auch schon die Milliarde hat, oder?
Ja, hat auch schon die Milliarde.
Joker, eine Warner-Produktion, kein Disney-Film, hat bei uns 8,2 aktuell. Und hier sitzt ein Fan von Joker. Wir haben es gefunden.
Ja. Mindestens einer.
Aber fangen wir mal mit Ines an. Du bist, hast du den Film in deiner Top 10 dieses Jahr?
In der Top 10 ist er aller Wahrscheinlichkeit nach drin. Ich gucke noch 2 Filme in diesem Jahr, wo es vielleicht noch rausfallen könnte. Aber aktuell ist er drin. Ich will aber noch eine Zahl nennen. Der ist auch der am meisten bewertete oder am häufigsten bewertete Film auf Moviepilot, also
von den 9
von diesem Jahr, Und das sagt schon einiges. Das ist nicht Avenger, sondern eben Joker. Und das zeigt schon, wie viel Diskussionen der auch ausgelöst hat, wie lange er auch immer noch in unserer Berichterstattung war, wie er schon vom Festival in Venedig lief, langgezogen ist bis zu seinem Kinostart im Oktober. Das war schon interessant. Und vorhin hattest du erzählt von diesen, bei Tarantino hast du gesagt, das war ein Film, über den man geredet hat. Und das war bei Joker auch so. Da hätte man ja auch nicht unbedingt erwartet vorher.
Ja, anders als bei, ich weiß nicht, Suicide Squad hat sich ja auch als düstere Comic-Verfilmung damals gegeben, aber der ging ja rein und wieder raus und dann hat nie wieder jemand drüber geredet, außer der Agent von Margot Robbie. Andrea, wie stehst du zu Joker? Ach nee, du hast...
Jenny, in deinen Notizen steht drin, nicht Andrea fragen, weil Andrea hat ihn nicht gesehen.
Aber Patrick, du fandest Joker da auch toll, oder?
Ich fand den super, ja. Ich habe den auch dreimal im Kino geschaut.
Dreimal?
Ja, der hat irgendwas ausgelöst, wo ich immer wieder hin zurückkehren wollte tatsächlich. Ich kann nicht sagen, was es genau ist. Und das ist auch das Spannende an dem Film für mich. Ich fand den Diskurs, der rund um Joker entstanden ist, dieses Jahr so super. Also ich fand den eigentlich interessanter teilweise noch als den Film selbst, was der ausgelöst hat. Ich hatte das vorher gar nicht mehr so wahrgenommen, dass ein Film überhaupt noch so eine Sprengkraft hat überhaupt in den letzten Jahren. Also ich meine, wir hatten jetzt dieses Jahr eben, wie wir schon drüber geredet haben, Endgame. Aber das ist halt so ein Milliardenerfolg, der ist im Prinzip schon kalkuliert. Das weiß vorher jeder, der Film kommt und es wird so ein Milliardenerfolg. Und bei Joker war das nicht so. Und der ist eingeschlagen wie eine Bombe im Prinzip, weil er auch diesen Festival-Hype hatte, eben als er in Venedig kam. Und dann kam schon die erste Reaktion, dass es ein gefährlicher Film sein soll. Und der so provoziert hat da schon. Und dann ist da auch so ein lebhafter Diskurs entstanden. Also ich habe auch im Freundeskreis so viele Diskussionen über den Film geführt und der bietet einem auch so viele Möglichkeiten an, was ihn einerseits auch wieder angreifbar macht, dass er nicht wirklich Stellung bezieht, sondern er lässt viele Lesarten offen. Das kann man ihm auch vorwerfen, aber das finde ich gerade ist wichtig und gut an dem Film, dass er mal wieder wirklich so ein Querschläger einfach, den ich vermisst habe und sowas sehe ich gerne und er hatte auch einfach er ist für mich so eine düstere Abwärtsspirale, die mich auch total mitgerissen hat und deswegen bin ich da auch immer wieder, also ich bin da dreimal ins Kino gegangen und hatte danach auch das Gefühl, ich könnte ihn jetzt auch nochmal schauen, aber es hat dann auch gereicht mit dreimal. Also er hat auch was Düsteres, was man sich auch nicht andauernd angucken kann.
Mich freut das besonders für Warner, dass sie eben natürlich, auch wenn man es nicht möchte, es steht immer diese Differenz oder diese Kontroverse oder dieser Kampf im Raum und diese Konkurrenz Marvel-DC. Und insofern freut mich, dass das Joker so gut eingeschlagen hat, weil da auch ein Weg von Warner positiv wahrgenommen wurde. Also dieses, wir setzen auf Regiehandwerk oder auf Regiehände, wir lassen die Produzenten ein bisschen, treten so ein bisschen in den Hintergrund, wir machen Solofilme, wir machen Einzelgeschichten, wir machen so ein bisschen charakterliche Experimente und. All das, was Disney mit dem MCU nicht macht. Ja. Und da wirklich Warner Hut ab, dass sie das auch sich getraut haben mit einem Regisseur, der immerhin Hangover 1, 2, 3 gemacht hat. Also dem hätte ich sowas wie Joker überhaupt nicht zugetraut.
Was spricht denn dagegen Hangover 1, 2, 3? Also
yes, ja, du weißt. Ich habe da einen anderen norddeutschen Humor. man kann Warner nur sagen, macht weiter so mit euren Einzelsachen jetzt mit Wonder Woman und Co. Das könnte richtig gut werden.
Ich habe, weil du gerade von Warner redest, ich habe zwar Joker nicht gesehen, ich glaube vor allem aus dem Grund, weil mich diese riesige Kontroverse im Vorfeld schon extrem abgeturnt hat. Ich werde den dann irgendwann auf meinem Fernseher zu Hause natürlich nachholen. Aber ich habe auch drei Blockbuster von Warner gesehen dieses Jahr, die ich sehr mochte, nämlich Godzilla 2, Pikachu und also Pokémon Meisterdetektiv Pikachu und S-Kapitel 2. Also Warner hat da schon ganz schön was entgegenzuhalten gegen Disney, finde ich.
Ja. Also Pikachu fand ich auch sehr süß. Ich hätte, glaube ich, lieber einen Godzilla-Film mit Pikachu noch drin gesehen.
Oh, Godzilla versus Pikachu?
Da? Ja. Okay, aber ja, also ich mochte Joker auch, aber ich glaube auch eher, also ich fand ihn halt insgesamt schon ziemlich flach, aber er ist irgendwie halt so flach, dass sich wieder alles drin spiegeln kann. Das heißt, wie so ein weiß nicht, mir fällt das Richtige, wie so ein sehr flacher, kleiner See, wo man die Wolken sieht, man sieht sich selbst, man sieht seine eigenen Ängste über die amerikanische Gesellschaft, man sieht alles, was man sehen will. Und das ist auch erstmal eine Kunst, sowas zu drehen und eben auch, wie Patrick gesagt hat, so offen auch zu bleiben. Dazu braucht man dann vielleicht einen Todd Phillips, der einem dann eben nicht die einfachen Auswege liefert, vielleicht weil er auch nicht drüber nachgedacht hat. Aber es ist dann eben so ein Film, der einen einfach in die Debatte zwingt. Ne? Man muss dazu Stellung beziehen oder man ignoriert ihn halt einfach. Was vielleicht
genau, auch gesünder ich wollte ist. Stellung beziehen.
Aber ich war auch neulich im Urlaub und da habe ich auch weiß ich nicht, irgendwelche ältere Ehepaare oder so getroffen, die mir ganz begeistert von diesem Film erzählt haben. Und es ist halt sehr schwer, halt noch überhaupt eine Comic-Verfilmung zu finden, über die einfach auch alle möglichen Grenzen überschreitet. Und alle müssen über diesen Film gesehen haben, über ihn reden können, eine Meinung dazu haben. Ja. Und so, das ist schon sehr beeindruckend gewesen.
Das stimmt tatsächlich. Wenn ich so überlege, dieses Jahr so meine Freunde, die ich jetzt nicht von der Arbeit kenne, die mit Filmen nicht ganz so viel am Hut haben, da gab es zwei Filme, wo ich das Gefühl hatte, da gab es Diskussionsbedarf. Das waren Joker und Midsommar. Das waren so die beiden Filme, wo Leute von außen auf mich zugekommen sind. Ey, hast du den schon gesehen? Darüber will ich jetzt reden. Ja.
Ja.
Bei mir war es noch Systemsprenger. Da wollten auch viele Tatsache. Mit mir drüber reden.
Tatsache, den habe ich jetzt vergessen. Da kam auch noch jemand auf mich zu, ja.
Genau, also die nur noch mal zum Hinweis. Joker ist bei der Community bei Movieplot auf Platz 2. Platz 3 ist schon Systemsprenger, über den wir, glaube ich, noch sprechen werden. Platz 1 gehört einem anderen Film, über den wir auf jeden Fall noch sprechen werden. Was aber jetzt schon bei dem ersten Blick auf die Liste von Community-Favoriten auffällt und auch, glaube ich, auf wenn man auf unsere Favoriten blickt und die Artikel mit diesen Listen findet ihr in den Shownotes, ist, dass da sehr wenig Filme dabei sind, die exklusiv bei einem Streaming-Anbieter erschienen sind. Also man hat da, weiß nicht, den Irishman von Martin Scorsese, genau, mit 7,6, genau, und Marriage Story. Und andere Streaming-Anbieter als Netflix sind schon ein Problem, also da wird es schon sehr dünn. Woran liegt denn das? Was würdet ihr sagen? Kurz Eindruck, bevor wir tiefer einsteigen.
Ja, also ich denke, es ist so, dass gerade wenn man jetzt sagt Amazon, die ja auch im Streaming-Geschäft groß unterwegs sind, bei denen nimmt man das oft nicht so wahr, dass sie wirklich diese Filme auch produziert haben und dahinter stehen, weil die eben auch noch dieses Kinofenster meistens ermöglichen. Also es läuft dann auch öfters noch ein Film im Kino, wo dann auf einmal am Anfang das Amazon-Logo kommt und man ganz überrascht ist, dass das überhaupt ein Amazon-Film ist, den verbindet man gar nicht so direkt mit denen. Und bei Netflix ist es eben dann eher die Ausnahme, dass sie dann in Großstädten so Filme, die auch Awards-Potenzial haben, wie jetzt eben The Irishman oder Marriage Story, die bekommen dann so ein kleines Kinofenster in Großstädten. Aber es sind dann wirklich große Streaming-Releases, die dann jeder direkt gucken kann. Und deswegen ist, glaube ich, einfach noch Netflix so als dieser große Streaming-Anbieter im Bewusstsein verankert. Und Amazon hat da diese Trennung vielleicht auch bewusst gar nicht wahrgenommen und setzt eben auch noch auf diesen Kino-Release und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das nicht so wahrgenommen wird.
Ich habe mal bei Amazon geschaut, was es für richtige Originals gibt, also Sachen, die auch zuerst bei Amazon erschienen und das ist erstmal unglaublich schwer zu finden auf der Seite von Amazon Prime oder was auch immer. Aufgefallen sind mir unter anderem The Report mit Adam Driver, der 7,1 bei der Community hat, aber ich glaube auch nur so über 130 Bewertungen oder so. Also sie haben sehr wenig Leute gesehen. Und dann gab es noch so einen Indie-Film, Brittany Runs a Marathon, der vor ein paar Wochen, Monaten online gegangen ist. Und jetzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts ist auch The Aeronauts theoretisch online mit Eddie Redmayne und Felicity Jones
am Teufel. Der kommt gar nicht ins Kino?
Na, der hat auch einen Kinostart, aber theoretisch kommt er schon am 20. Dezember zu Amazon. Das ist alles super verwirrend. Das heißt, wenn wir jetzt im Folgenden primär über Netflix-Filme reden, dann liegt das an Amazon, die sind einfach schuld dran. Es liegt einfach an der prallen Masse an Geld, die Netflix in exklusive Filminhalte investiert, da ja auch Netflix nicht so gut mit den großen Kinoketten kann. So ist das eben, also wundert euch nicht, es ist da einfach nicht viel mehr da. momentan. Die Frage ist natürlich, wie das dann wird mit Disney Plus, ne, in den kommenden Jahren.
Ja.
Ich habe da nicht viele Hoffnung. Aber ich weiß nicht, ob ich Susi und Strolch dann meine Top 10 packe. Was war denn für euch so das Streaming-Film-Highlight dieses Jahr? Ines, fangen wir doch mal bei dir an.
Eddie Murphy. Das war mein Streaming-Highlight. Der Film
Dolemite is my name.
Ja, genau. Fand ich perfekt. Also fand ich super. Erstmal habe ich mir den angeguckt wegen Eddie Murphy. Den wollte ich mal wieder sehen. Und es war ja auch nicht unbedingt klar, schafft er das? Es ist auch ein bisschen ein Ensemble-Film. Kann er sich rausnehmen? Spielt er seine alte Rolle nach den vielen Flops, die er ja auch hatte? Und ich finde, er hat das wunderbar gemacht. Also ich kannte diesen Rudy Ray Moore kannte ich überhaupt vorher überhaupt nicht. Also ich kannte auch nicht seine Geschichte. Ich weiß natürlich ungefähr, was in Hollywood damals so vielleicht passiert ist. Und insofern war das auch eine spannende Filmgeschichte oder eine Geschichte über Filmgeschichte, die da erzählt wurde. Den fand ich einfach richtig, richtig schön. Und Eddie Murphy verdient dafür einen Oscar, sollte der Film in den USA in die Kinos gekommen sein. Auf zwei Leinwänden, keine Ahnung. Also den fand ich richtig gut.
Patrick, was war dein Streaming-Highlight?
Mein Streaming-Highlight ist auch ein Film, der in meiner Top 5 gelandet ist, und zwar Marriage Story von Noah Baumbach. Das war mein Streaming-Highlight des Jahres. Den ich tatsächlich auch im Kino gucken konnte. Wieder eine privilegierte Situation, aber der Film ist wirklich ein ganz tolles Drama, was mich auch überrascht hat, weil vorher, als der erste Trailer veröffentlicht wurde, hatte der Film eher so ein leichtfüßigen Eindruck auf mich gemacht, weil der Trailer schon so geschnitten ist mit diesem, er liest das vor, was sie über ihn geschrieben hat und sie das, was er über sie geschrieben hat in dem Trailer. Aber der Film selbst ist dann überraschend hart für mich gewesen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass er so extrem gemacht ist. Er hat viele lange Sequenzen ohne Schnitte, die dann wirklich auch so intensive Streitsituationen zwischen beiden zeigen. Also man muss auch sagen, entgegen des Titels Marriage Story ist der Film eigentlich keine Marriage Story, sondern eher eine Divorce Story, als geht es um diesen Scheidungskrieg, der zwischen beiden dann entfacht wird. Und ja, ich fand den Film fantastisch inszeniert, fantastisch gespielt, vor allem von Adam Driver und Scarlett Johansson gerade, dass man Scarlett Johansson auch mal wieder außerhalb von Superheldenfiguren sieht oder kleinen Arthouse-Sci-Fi-Perlen wie Under the Skin, dass man sie überhaupt mal wieder in so einem Film dann auch wahrnimmt. Und ja, ich kann gar nicht so viel noch über den Film sagen. Er ist einfach ein tolles Drama, das man sich anschauen sollte, das einen mitreißt. Ja.
Wir haben auch einen ganz tollen Podcast dazu aufgenommen, ja, den ihr euch auch anhören könnt. Das heißt, wenn ihr noch ein paar tolle Sachen und auch ein bisschen Kritik vielleicht an Marriage Story hören wollt, dann hört mal in unserem Podcast rein, den wir dazu hatten.
Wo wir gerade bei dir sind, hast du einen Favoriten, wenn du so zurückschaust? Also ich habe mir nochmal ein paar Filme notiert. Also neben den genannten gab es natürlich noch The Irishman, den ich auch sehr gut fand, wo es auch einen schönen Podcast dazu gibt. Dann gab es noch Klaus, Animationsfilm, Ich habe meinen Körper verloren.
Das ist der Film, der bei mir am weitesten oben steht. Ich glaube, den haben wir im selben Podcast wie Marriage Story besprochen. Ne? Genau, könnt ihr euch auch gleich noch anhören. Ich habe meinen Körper verloren ist ein französischer Netflix-Film, also den Netflix eingekauft hat. Genau, Animationsfilm, der vielleicht auch ins Oscar-Rennen geht. Den finde ich wirklich absolut fantastisch und der steht bei mir auch noch einen Platz in meinen Top 10 über einem Amazon-Film. Und zwar ist mir jetzt der Titel entfallen, der Film von Boots Riley, der direkt zu Amazon kam.
Sorry to Bother You.
Ja. Ich wechsle es nämlich immer mit Sorry for Your Loss, der Serie. Genau, Sorry to Bother You, den ich auch ganz toll fand. Und das ist damit habe ich auch einen Amazon-Vertreter in meiner Top 10. Mir ist aber aufgefallen, in meinem letzten Jahr waren auf Platz 1 und 2 der besten Liste zwei Netflix-Filme, nämlich Auslöschung und Roma. Hm. Und da schneidet Netflix dieses Jahr auf jeden Fall bedeutend schlechter ab, bei mir persönlich zumindest.
Ich habe noch mal gerade einen Blick auf die Community-Liste geworfen und da ist ganz interessant, dass Marriage Story und The Irishman, zu dem Jenny wahrscheinlich gleich noch was sagen wird, umkesselt regelrecht Avengers. Avengers ist auf Platz 10 der besten Liste der Community und Marriage Story auf Platz 9 und Irishman auf Platz 11.
Genau. Ja, Irishman, wie gesagt, könnt ihr im Podcast hören, guter Film, schaut den. Was ich aber noch erwähnen wollte, ist ein Film mit einer 4,9er Community-Bewertung, und zwar Die Wandernde Erde. Das ist ja einer der erfolgreichsten Filme in China dieses Jahr gewesen. Der hat da, glaube ich, über 500 Millionen oder so eingespielt, allein in China. Einer der größten Blockbuster des Jahres. Und klar, ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm. Der hat so ein bisschen einfach bei mir so diesen fehlenden Roland Emmerich 1990er-Fix gegeben. Also so nochmal so ein Independence Day oder ein, vielleicht nicht 2012, aber Day After Tomorrow so. Also nur eben mit einer wandernden Erde. Warum nicht? Also er hat ein komplett abwegiges Konzept. Und Ines, dir hat er auch gefallen, oder? Oder fandst du ihn interessant?
Na, ehrlicherweise habe ich abgeschaltet, muss ich sagen. Weil es war für mich total anstrengend mit den Untertiteln und der Chinesisch. Und es ging so schnell, ich konnte einfach den Bildern nicht folgen, weil ich zu viel lesen musste.
Mhm. Und lebt ja auch eigentlich von seinen Bildern.
Genau. Und deswegen habe ich es mir da nicht angetan.
Mhm. Also das ist nicht mein Problem, weil ich achte dann irgendwann nicht mehr auf die Untertitel bei Action-Szenen und so.
Ich habe den geguckt und ich habe ihn auch zur Gänze geguckt und war aber ein bisschen enttäuscht davon. Als großer Sci-Fi-Fan habe ich mir da so ein bisschen mehr Sci-Fi erwartet und ein bisschen weniger von dem immer selben. Also er war sehr repetitiv, finde ich. Er hat ganz oft dieselben Bilder gezeigt und da war nicht wie in so einem Emmerich-Film jetzt, dass da noch was explodiert ist und noch was und noch was. Da hat mir da so ein bisschen das gewisse etwas gefehlt.
Aber was man natürlich sagen muss, technisch ist China mittlerweile auf demselben Niveau. Und ich denke, in den kommenden Jahren werden wir da auch einige große Filme erwarten, weil sie richtig, richtig reinbuttern in Großproduktionen, sei es jetzt historische, fantastische oder eben Science-Fiction. Und Science-Fiction ist in China gerade dermaßen angesagt, auch von der Literatur her, dass da in den nächsten Jahren bestimmt noch das eine und andere kommt.
Ich wollte auch Die Wandernde Erde da primär erwähnen, weil wenn ich so zurückblicke, was ich für neue Filme auf Netflix geschaut habe, vor 5 Jahren hätte ich wahrscheinlich ein Jahr auf Die Wandernde Erde warten müssen und dann hätte ich ihn mir wahrscheinlich aus Hongkong importieren müssen auf DVD, damit ich ihn schauen kann, weil er wahrscheinlich eh keinen Kinostart kriegt. Na gut, mit einem Science-Fiction-Thema ist es in Deutschland vielleicht leichter, aber es sind ja trotzdem keine Hollywood-Stars dabei, also Direct-to-DVD. 1,5 Jahre später, wenn man Glück hat. Und mir ist halt aufgefallen, ich habe dieses Jahr, aber auch schon im Vorjahr, so viele chinesische, vietnamesische oder koreanische, südkoreanische Filme gesehen, bei Netflix relativ zeitnah zur Veröffentlichung in ihrem eigenen Land. Also das, was einfach für mich als Fan von diesem Kino komplett ungewohnt ist. Also dieses Jahr zum Beispiel gab es hier diesen vietnamesischen Actionfilm Furie. Der ist so ähnlich, so ein bisschen von der Action her wie The Raid, nur eben nicht auf einem Raum begrenzt, aber eben wirklich so Martial Arts aus Vietnam, aufstrebender Star, weiblicher Star, aufstrebender Regisseur. Und er hat irgendwie Anfangsjahres in den USA beim Festival Premiere gefeiert und quasi 2 Monate später war er bei Netflix als Original. Ja, den hab ich auch gesehen. Genau, und da gibt's eben mehrere Filme und das finde ich einfach toll, also... Ich will, bevor wir zu einem Fazit und Netflix-Film kommen, will ich noch was Positives sagen. Das fand ich toll, einfach, dass man die so schnell schauen kann, auch die Serien da.
Ja, also ich muss sagen, dass ich in den letzten 2 Jahren überhaupt das asiatische Kino so richtig überhaupt entdeckt habe. Vorher war das außerhalb von meinem Kosmos, weil man doch als Europäer viel häufiger in den Westen guckt als in den Osten. Und durch Netflix habe ich auch jetzt viele Dinge gesehen. Ich habe das erste Mal einen indischen Film in meiner Top 10. Wäre vor 2-3 Jahren undenkbar gewesen. Okay, da kam jetzt nicht im Streamingdienst, kam auf DVD, aber trotzdem, weil ich dieses Kino eben damit entdecke. Auch in meiner Top 10 sind dieses Jahr 4 asiatische Filme. Das ist schon richtig viel.
Genau. Bahubali ist es, oder?
Es ist Bahubali 2.
Bahubali 2. Ich glaube, Bahubali 1 war auch mal bei Netflix. Ich weiß nicht, ob er da noch ist. Schott Bahubali. Beste Blockbuster in den letzten 10 Jahren. Genau, das sei nochmal angemerkt. So, wenn wir jetzt aber zurückschauen, ne, auf die Filme von Netflix insbesondere, weil es eben auch so wenig bei Amazon gibt und bei den Konkurrenten. Wie war denn da euer Eindruck? Ich meine, du hast ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass du viel schaust, einfach weil es da ist, so nebenbei. Überwiegt da dann das Schlechte am Ende des Jahres?
Ja, also für mich schon. Also wenn ich meine Jahresliste durchgehen würde, sind in den unteren Bereich, in 30% unten mit Bewertungen zwischen 1,5 bis 3,5, 4 eventuell, sind vorrangig Netflix-Filme. Muss ich leider so sagen.
Ist bei mir auch ähnlich. Ich überlege gerade, also wenn ich jetzt sage, ich war 38 Mal im Kino, dann habe ich 30 Mal davon vorher gesagt, okay, der Film interessiert mich wirklich, der wird mir wahrscheinlich auch gefallen. Dann habe ich ihn mir angeguckt und es war ein schönes Kinoerlebnis. Und in 8 Fällen sagt, okay, den muss ich halt auch gucken, so wie Endgame oder Terminator oder so. Und dann kommt da halt nicht so was Tolles dabei raus. Aber bei Netflix verhält sich das ganz anders. Da setze ich mich nicht hin und sage, oh, das wird jetzt ein richtig geiler Film, den gucke ich jetzt. Sondern der ist halt da und dann gucke ich ihn halt. Und dann wird das so eine 5,5 oder so von 10. Und da ist einfach ja, aus Gelegenheit, das Schauen aus Gelegenheit.
Außer es sind diese Prestigefilme, die sie für ein Festival machen oder bewusst auch für eine Oscar-Präsentation.
Genau, die gibt es ja auch quasi jedes Jahr. Ja. Die sind da auch mit dabei.
Patrick, wie ist
es bei dir? Ja, mir geht das auch so. Ich gucke, habe ich ja schon gesagt, sowieso mehr im Kino. Aber wenn ich dann auch mal stream, dann sind es bei mir am Ende des Jahres auch eher die Filme, über die generell dann noch geredet wird, sowas wie jetzt dieses Jahr eben Marriage Story oder The Irishman. Das sind Filme, die für mich dann auch rausstechen, aber ansonsten werde ich eigentlich auch sehr oft von so Netflix-Filmen dann, also ich gucke auch mehr Filme als Serien bei Netflix tatsächlich, aber ich werde da auch von ganz vielen Filmen sehr enttäuscht und die würden sich eher in meiner unteren Flop-Liste dann wahrscheinlich einordnen, wenn ich da eine machen würde. Also da fehlt es mir auch noch so an dieser, jetzt nicht Flut an Qualitätsfilmen, aber zumindest mal so eine konstante Linie so an Filmen, wo du wirklich immer wieder was Gutes rauskommst und nicht nur eben diese Sachen, wo du merkst, da wollen sie sich auch wieder so in der Awards-Season dann eben auch mit einmischen oder so, sondern dass sie auch wirklich mal das ganze Jahr über konstant so auf diese Qualitätssachen setzen. Das fehlt mir noch beim Netflix noch sehr.
Ja, es ist irgendwie wie ein Fernsehsender, der eben alles immer bringt und dann hoffst du eben mal einmal im Monat auf was Besonderes. Ja,
es ist diese Überflutung eben auch. Ja. Es kommt immer so viel Neues, auch gerade was Serien angeht, da kommt man als Normalsterblicher eigentlich gar nicht mehr hinterher. Und dann
es ist ein regelrechtes Gestöber.
Streamgestöber.
Streamgestöber etwa?
Ein Streamgestöber.
Ja.
Genau, wir wollen aber natürlich über unsere absoluten Top-Filme reden und da sind uns ein paar Sachen aufgefallen. Ines, du hast vorhin schon gesagt, du hast überraschend viele asiatische Filme in deiner Top 10. Was waren für dich da so die Highlights dieses Jahr?
Also du meinst jetzt nur die asiatischen
Filme, genau.
Also Asche ist reines Weiß fand ich super. Da fand ich so diese gesellschaftliche Komponente, die da drin ist. Also was hat sich in China in den letzten 10 Jahren verändert, wird da so herrlich gespiegelt mit einer Kriminalgeschichte. Das ist, das kann man sich, also ich war noch nie dort und wahrscheinlich muss ich jetzt wirklich auch mal hinfahren, weil ich mich ja zudröhne mit asiatischen Filmen und Serien. Mein Gott, ich gucke ganz viel chinesische Serien. Das ist wirklich nicht mehr normal. Aber das fand ich hochinteressant, also wie schnell dieses Land wächst, wie die sich radikal modernisieren, aber die Leute kommen nicht mit. Und das zeigt dieser Film sehr eindrucksvoll, finde ich. Den Regisseur finde ich sowieso super. Du kannst den Namen garantiert besser aussprechen als ich.
Ja, Junke.
Siehste. Genau, dann Parasite. Da wird vielleicht auch Patrick noch was sagen. Oh, der steht bestimmt auf deiner... nein.
In meiner Top Ten.
Aber bevor wir jetzt Parasite ins Detail gehen, Wahnsinn, finde ich, Wahnsinn, ich muss meinen Kopf ganz dramatisch schwenken, dass der bei der Community jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts auf Platz 1 der am besten bewerteten Filme ist. Ein Film aus Südkorea ohne Hollywood-Stars. Natürlich Song Kang-ho spielt mit, einfach mein persönlicher Star in allem. Aber also das finde ich schon...
Und auch mit Abstand. Ja. Mit Abstand zum zweiten Joker. Ein Punkt oder 0,1 Punkt. Das ist schon richtig, richtig... Das sind Welten. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön.
Der ist bei dir auch ganz oben?
Parasite? Ja, Parasite ist also nicht ganz oben, aber er ist in der zweiten Hälfte meiner Top Ten, sagen wir so.
Genau, der neue Film von Bong Joon-ho, der vorher ein Netflix-Original gemacht hat, nämlich Okja, den wir euch auch ans Herz legen, ein schöner Monsterfilm für Vegetarier. und auch Memories of Murder und Snowpiercer und The Host, noch ein schöner Monsterfilm für die ganze Familie. Und Parasite ist ja auch thematisch sehr nah dran an Joker, weil es geht natürlich nicht um einen Superbösewicht, der sich das Gesicht schminkt, sondern eine Familie, die quasi in das Familienleben einer anderen Familie einbricht und ihre Rollen nach und nach quasi unterwandert, um sich bei ihnen parasitär einzumieten und da Geld zu verdienen mit dieser reichen Familie.
Notwendigerweise.
Notwendigerweise, genau, aber die unlautere Mittel, muss man schon sagen. Der Pfirsich, der da zum Einsatz kommt, einen der brutalsten Szenen des
Jahres. Das war der große Wendepunkt auf jeden Fall im Film.
Genau, aber wie gesagt, keine Spoiler, sonst geht's raus. Parasite, es ist schon irgendwie ein Phänomen, oder? Also warum jetzt ausgerechnet dieser Film? Der ist ja auch bei den Oscars, wird er schon gut gehandelt. Manche sagen, er könnte sogar aus der beste fremdsprachige Filmkategorie ausbrechen und in den besten Film hineinkommen. Also der ist ja einfach wow. Und hat, also wow ist mein kritisches Fazit, aber er hat ja auch enorm viel Geld für einen südkoreanischen Film in den USA eingespielt, 20 Millionen. Habt ihr eine These dazu, warum?
Na, vielleicht ist es das Wort notwendigerweise. Also die machen es ja, also zumindest wäre das meine Interpretation, sie unterwandern ja nicht des Unterwanderns willen. Also es hat ja Gründe. Und viele Kritiker haben natürlich auch geschrieben, das ist eine hervorragende Kapitalismuskritik, die da kommt. Die ähnliche habe ich auch in Joker. Dort eben eine Rebellion, die aber so ein bisschen schwammiger bleibt. Der adressiert viel mehr auch dieses an den Urheber dessen, warum braucht die Familie Geld? Warum sind da zwei Kinder, die keine Bildung machen können, weil sie kein Geld haben und. Sie orten ja genau das Subjekt oder die Subjektgruppe, die schuld daran ist. Und das ist für nicht nur für Kritiker, vielleicht auch für Zuschauer hochinteressant. In der aktuellen Situation, wo ja viel auch generell rebelliert wird oder versucht zu rebellieren.
Ja, gerade wenn man eben auf Joker auch blickt, war es ja auch wirklich ein Jahr der Klassenkämpfe im Kino.
Ja.
Und im Film ist das halt wirklich sehr zugänglich inszeniert. Also klar, es ist ein südkoreanischer Film, aber es ist eine absolut universelle Geschichte. Und so wie der Film beginnt, bist du sofort absolut involviert in das Leben dieser Familie. Und genau das passiert dann auch den restlichen Film. Also er nimmt dich ja wirklich mit dieser Familie den ganzen Film über in diese Spirale. Und das ist, glaube ich, ein Film, der für alle gut verständlich ist, für alle gut zugänglich ist und dann dementsprechend halt auch das Word of Mouth genießt und dann positiv weitergegeben wird an bekannte Kollegen etc.
Dann hat er noch Humor, genau, schwarzen, ganz wichtig. Richtig schwarzen Humor, driftet auch so ein bisschen in die Horror-Splitter-Ecke, wenn man möchte, und ist einfach, und das finde ich am asiatischen Kino auch immer so prickelnd, weswegen mein Herz mittlerweile auch dafür schlägt, die bieten mir immer Überraschungen. Also ich habe nicht das Gefühl, das sind Drehbücher nach Sally Field, nee, nicht Sally Field, Entschuldigung.
Sally Field, die Schauspielerin aus Lincoln?
Nein, es gibt so ein Drehbuchguru.
Ja, Save the Cat hier.
So ein Drehbuchguru.
Sid Field, glaube ich.
Sid Field heißt er, genau. Und alle schreiben da nach seinem Plan. Und das ist anders. Es ist auch nicht immer ein Happy End. Und manchmal enden einfach mit dem Tod und man bleibt völlig wie was ist denn das jetzt? Aber das ist so das Überraschende am asiatischen Kino, was ich bei Hollywood mittlerweile einfach vermisse. Die bieten mir da nicht mehr viel.
Patrick, du hast ja, glaube ich, auch einen südkoreanischen Film in deiner Top 10, der sich auch auf einer etwas, sage ich mal, abstrakteren Art mit Klassenkämpfen befasst. Sag doch mal den Namen.
Burning von Lee Chang-dong, hoffentlich richtig ausgesprochen, ist mein Film des Jahres mit weitem Abstand. Also ich bin noch selten in den letzten Jahren von dem Film so begeistert gewesen wie von Burning. Ich habe den 4-mal im Kino geschaut, vielleicht sogar 5-mal, ich erinnere mich gar nicht mehr genau daran. Also ich war da sehr oft im Kino, weil es mal wieder ein Film war, der, als ich ihn das erste Mal geschaut habe, tatsächlich war ich erst unsicher, wie ich den finden soll. Aber der hatte eben auch, wie der Titel schon sagt, der hat so nachgewirkt und nachgebannt bei mir, dass er sich dann wirklich jetzt Stück für Stück aus so einer Höchstpunktzahl bei mir entwickelt hat. Also es ist der erste Film der erste neue Film, der jetzt veröffentlicht wurde seit 4 oder 5 Jahren, dem ich auch wirklich 10 Punkte gegeben habe. Und ja, es ist schwer, über den Film zu reden, weil er einem auch wirklich ganz viele verschiedene Interpretationsansätze und Lesarten an die Hand gibt. Du hast es ja schon gesagt, das ist auch ein Film über den Klassenkampf, über diese Unterschiede in der Gesellschaft und wie das aber sehr subtil so eingewoben wird. Also man hat das nicht so an der Oberfläche ausgetragen, sondern es wird eher alles sehr subtil in den Film gemacht. Der Film funktioniert für mich vor allem als so großes Mysterium. Ich bringe oft gern den Vergleich von meinem Lieblingsregisseur David Lynch, der aber jetzt nicht komplett zutrifft auf Burning. Also er macht das Ganze noch subtiler. Er ist nicht so, dass man jetzt die ganze Zeit denkt, ist das jetzt Traum oder Wirklichkeit, sondern er macht das eher so ein bisschen, dass er so kleine rätselhafte Brotkrumen streut, wo man immer wieder denkt, das ist jetzt aber seltsam oder so. Und der dann wirklich so Mysterium an Mysterium reiht und dann aber auch irgendwann so explodiert und so wahnsinnig einen mitreißt. Und ja, ich kann gleichzeitig Stunden, aber auch gar nichts über den Film, also Stunden über den reden, aber irgendwie auch gar nichts sagen, weil der so einzigartig ist, für mich so ein richtiges Juwel, das mich so fasziniert, werde ich auch noch sehr, sehr oft wahrscheinlich schauen.
Genau, Burning kann ich auch absolut empfehlen, ich kann die alle durch die Bank empfehlen. Parasite, Asche ist reines Weiß, Burning, in vielen davon kommt dieser Klassenkampf vor und was ich sehr interessant fand, ist, gerade als ich Parasite geschaut habe, dass es mir vorkam wie so ein Pendant zu dem neuen Film von Jordan Peele, nämlich Wir, der einer der auch der größten Horrorfilme des Jahres war. Jordan Peele, der hat vorher Get Out gemacht, auch einen der größten Horrorfilme des Jahres davor, glaube ich sogar. Ja. Genau, und Wir ist ja auch so eine Familiengeschichte, aber natürlich noch viel mehr im Horrorgenre verankert. Und ich fand ihn auch sehr toll und der ist ja auch so ein bisschen so ein Ausdruck davon, wie stark das Horrorgenre an sich so in der Mainstream-Wahrnehmung in den letzten Jahren angekommen ist. Auch in finanzieller Hinsicht, also zum Beispiel durch S und so, der ja schon Blockbuster-Maße annimmt. Andrea, wie war dein Horrorjahr?
Mein Horrorjahr war gut. Also ich hatte schon bessere Horrorjahre, aber das war ein gutes Horrorjahr. Und um jetzt das asiatische Kino mit dem Horrorkino zu verbinden, möchte ich allen Leuten da draußen auch noch einen Geheimtipp ans Herz legen, und zwar One Cut of the Dead, ein japanischer Film. Ich sag überhaupt nichts zur Handlung. Ich sag nicht mal eine Silbe zur Handlung, weil man muss den absolut, ohne dass man irgendwas drüber weiß, gucken. Der ist von Shinichiro Ueda mit Studenten von der Filmschule gedreht worden für $27.000 und hat viele, viele, viele Millionen eingespielt, nicht nur in Japan, weltweit. War ein Riesenerfolg in Japan, aber kam auch überall anders oder in vielen anderen Ländern gut an. Wirklich, guckt den, lasst euch davon überraschen und mitreißen. Der ist absolut großartig und in meiner Top 10 dabei. Und Horrorfilme habe ich bis auf den keine in meiner Top 10 drin. Die tümpeln so ein bisschen weiter hinten rum. Also Wir, Midsommar, Ready or Not, Der Leuchtturm, die habe ich alle. So in Platz 15 bis 25 sind die irgendwo. Ich finde es total faszinierend, dass wie sich der Horrorfilm generell entwickelt hat die letzten Jahre. Gerade Horrorfilme haben ja das Potenzial, dass aus diesen Filmen, die sehr wenig Geld kosten, dann diese Riesenhits und Riesenfranchise werden, was Warner ja wirklich phänomenal aufgebaut hat die letzten Jahre mit Conjuring und wie die alle heißen. Ich weiß nicht, wie war denn euer Horrorjahr? War das besser als sonst?
Also ich bin erst in den letzten Jahren wirklich zu so einem regelmäßigen Horrorzuschauer geworden. Das musste ich mir einfach antrainieren, weil ich früher einfach sehr leicht gegruselt wurde. Dann habe ich mir eines Jahres gesagt, nee, du musst das jetzt machen, du kannst nicht einfach keine Horrorfilme schauen. Und das war halt ein Riesengewinn, auch dieses Jahr, einfach weil dadurch, dass die Horrorfilme mit einem kleinen Budget zu einem großen Erfolg kommen, einfach solche Studios oder Firmen wie Blumhouse zum Beispiel, aber auch Warner und so einfach da draufspringen und da Dinge machen, die vielleicht auch Franchise-unabhängig funktionieren können. Also es gibt natürlich die Conjurings und Insidiouses dieser Welt, aber es gibt eben auch sowas wie Midsommar von A24 war es, glaube ich, diesem Indie-Verleih in den USA. Oder Der Leuchtturm, wo man merkt, das sind einfach junge Filmemacher, die alles machen können, was sie wollen, auch wenn es 170 Minuten gefühlt ist bei Midsommar.
Ja, gerade so wie Midsommar oder Der Leuchtturm. Ich meine, ich finde es absolut faszinierend, dass diese Filme da sind, dass sie dieses Budget bekommen haben, das jetzt nun mal nicht groß ist, aber sie haben es bekommen. Und dass sie halt auch genug einspielen, um das zu einem Erfolg zu machen und dass die diese Regisseure genau auf die Art weitermachen können. Also dafür bin ich auch schon ziemlich dankbar, weil da kommen schon ganz skurrile und großartige Filme dabei raus, die man halt in einem anderen Genre so eigentlich nicht wirklich im Kino zu sehen bekommt.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das so neben dem Superheldenfilm so low-key das wichtigste Genre einfach in den letzten Jahren geworden ist. Auch eben dieses Jahr hatten wir noch Dr. Sleep zum Beispiel, diese Stephen King-Liebe, sowohl in Filmen und Serien, ist einfach tumorartig gewachsen. Bringt einen jeden Monat irgendwie in Serie oder Film neuen Horror. Manchmal ist es auch gut. Und das finde ich einfach toll, so, weil es müssen ja nicht immer Superheldenfilme sein, auch wenn die Inszenierung von Avengers Endgame für mich natürlich manchmal ein Horror war.
Es gab auch einen Superhelden-Horrorfilm, wie hieß der? Burn?
Brightburn.
Brightburn, aber der war ganz schlecht. Guck den nicht. Kein Tipp von mir.
Patrick, hast du ein Horror-Highlight?
Ja, ich finde es auch grundsätzlich erstmal interessant, dass man momentan wieder mehr überhaupt darüber diskutieren kann, was ist das überhaupt für ein Horrorfilm? Ist das noch ein Horrorfilm? Deswegen meine Horror-Highlights, wenn man sie so bezeichnen kann, sind auch, wie Andrea schon erwähnt hat, Midsommar und Der Leuchtturm. Wobei ich eben sagen würde, Midsommar ist für mich schon noch ein Horrorfilm, aber bei Der Leuchtturm würde ich gar nicht mehr von so einem typischen Horrorfilm sprechen. Das ist für mich eher so eine Art Psycho-Thriller-Drama, wo alles so in den Wahnsinn abdriftet, aber das ist für mich gar nicht so. Der bedient sich zwar so dem Stil oder der Stilistik von Horrorfilmen, aber das ist für mich gar kein klassischer Horrorfilm mehr. Deswegen würde ich auch sowas wie Midsommar nennen. Und Leuchtturm finde ich auch interessant. Da habe ich jetzt auch gesehen, bei unserer Movieplot-Community ist der jetzt auch schon ziemlich gut eingeschlagen. Der hat eine 8,0 bei, gut, der hat jetzt noch nicht so viele Bewertungen.
Wie viel? Platz 4 ist er.
Ja, der ist mit einer 8,0 bei ungefähr über 300 Bewertungen. Und da merkt man auch, das ist so, neben den großen Mainstream-Blockbustern ist das Horror-Kino wirklich zu so einer sehr populären Gegenbewegung mittlerweile geworden. Das finde ich auch als Horror-Fan ganz spannend auf jeden Fall.
Ines, hast du dir Wir im Kino angeschaut?
Ja, ich habe es im Kino gesehen. Finde ich super. Also ist jetzt aber auch nicht sowas, wo ich jetzt sagen würde, nee, kommt nicht in meine Top Ten. Ist aber natürlich spannend, finde ich, was der Regisseur so macht, auch mit seinem Vorhergänger Get Out. Die politische Ebene, die er da reinbringt. Und dann werden für mich Horrorfilme eigentlich erst spannend vorher. Ich bin nicht so ein Fan von Horrorfilmen, aber wenn die dann eine Metaebene drin haben, über die ich auch nachdenken kann, ohne dass Blut spritzt, dann gucke ich mir das in der Regel im Kino an.
Das deutsche Kino hatte dieses Jahr ja auch Horror zu bieten. Ich möchte nur sagen, Der goldene Handschuh von Fatih Akin, der lief dieses Jahr bei der Berlinale, ist jetzt für mich nicht ein Top-10-Kandidat, aber ich mochte ihn schon sehr, einfach weil er das Milieu so, also so ekelerregend nah wieder herstellt. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, der ist auch in meiner Top 10 gelandet. Das ist für mich der spannendste deutsche Film dieses Jahr gewesen. Das ist ähnlich bei mir wieder wie bei Joker. Er hat diesen Effekt auf mich gehabt, dass er kontrovers ist, aber eben auch nicht nur provoziert, eben um zu provozieren, sondern er hat für mich auch eben, er ist für mich auch eine sehr tolle Milieustudie, der dieses Hamburg der 70er Jahre eben toll nachzeichnet und gerade dieses abgründige Milieu, dieses Säufermilieu, das er da zeichnet, das fand ich ganz faszinierend. Und er hat eben auch für mich, genauso wie Joker, auch noch so einen empathischen Zugang zu dem Stoff. Also er zeigt zwar, also man kann kurz sagen, es geht um die Serienmördergeschichte von Fritz Honka, der in den 70er Jahren mehrere Frauen umgebracht hat. Und er zeigt den schon sehr als Monster, aber er hat immer wieder auch Momente drin, wo er einerseits sich auch viel mit den Opfern beschäftigt und denen auch Raum gibt, um nicht nur zu so gesichtslosen Opfern zu werden. Und ja, das war ein unglaublich, das ist ein sehr schmutziger, dreckiger Film. Das habe ich generell vom deutschen Kino lang nicht mehr so gesehen, dass so ein Film überhaupt noch von einem großen Studio wie jetzt Warner Brothers überhaupt veröffentlicht wird. Und ja, ich bin fasziniert davon und würde da gerne mehr von sehen auch.
Ja, das ging mir ähnlich. Das war auch so ein Film, einer der wenigen bei der Berlinale dieses Jahr, wo man hinterher das Gefühl hat, der macht auch Eindruck quasi auf das in Anführungszeichen normale Publikum und da müssen auch alle drüber reden. Also ich habe auch dann den Monaten danach viele getroffen, die von dem Film komplett platt waren und oft ist ja so, dass man irgendwie Berlinale Filme schaut und dann ist man auch der Einzige in dem Freundeskreis, der die in diesem Jahr schaut. Ein anderer Film mit einem ganz besonderen Horror in seinem Zentrum war ja Systemsprenger Ines, der auch bei der Berlinale lief und der bei dir in der Top Ten ist.
Ja, der ist definitiv auf der Top Ten. Der streitet sich noch um den ersten oder zweiten Platz. Ich mag ja Kino, was so ein, ich nenne das immer Körperkino, wo die Schauspieler so richtig in ihrer Geschichte, sag ich jetzt mal, aufgehen, ohne dass sie sich einen Bart ankleben müssen, wie in Hollywood oder so, sondern wo es aus der Geschichte selber kommt. Und das ist so ein klassisches deutsches Körperkino. Gegen die Wand zum Beispiel war auch so ein Film. Und ich bewundere einfach dieses 10-jährige Mädchen, oder ist sie mittlerweile 11, weiß ich nicht, wie sie da spielt. Ich finde die Geschichte super. Ich konnte die Personen um ihr rum, ich konnte deren Gefühle auch nachvollziehen, als da eine Sozialarbeiterin weint. Das war ein absolut tragischer Moment. Das war schon richtig gut inszeniert. Ich bewundere, dass das ein Debütfilm ist. Gerade auch, wie sie es schafft, diese junge Schauspielerin, dieses Mädchen zu dieser Leistung zu treiben, das ist schon sehr beeindruckend. Schade, er wird jetzt nicht auf der Oscar-Liste stehen, aber ich habe auch im Freundeskreis viel über diesen Film gesprochen, weil erstmal war es von mir eine Empfehlung für viele andere.
Du hast jedes Gespräch so angefangen.
Nein. Also ich habe viele Freunde, die arbeiten im sozialen Bereich und die haben sich da auch wiedergefunden. Genau.
Der hat auch eine richtig schöne poppige Machart, die ich sehr ungewöhnlich fand. Also wenn man da bei der Berlinale sitzt,
so wie Pink.
Genau, dann ist es wie nochmal ein Kaffee extra, den zu schauen, Systemspringer. Andrea, was wolltest du sagen?
Was wollte ich sagen? Ich will so viel sagen zu dem Film. Nee, ich halte mich kurz. Ich finde es auch absolut faszinierend, was die Regisseurin Nora Finkscheid hier in ihrem Debüt-Spielfilm herausgezaubert hat aus den Schauspielern. Tatsächlich ist Systemspringer auf meinem Platz 1 in diesem Jahr und ich habe den am selben Wochenende wie Ad Astra geguckt, weil die kam ja gleichzeitig raus oder fast gleichzeitig raus. Und nach diesem Wochenende dachte ich, was ist hier los? Was ist das denn für ein Kinojahr? Ist einfach, mein Kopf ist quasi fast explodiert. Und ich habe den jetzt noch nicht zum zweiten Mal gesehen, aber ich freue mich, wenn der auf DVD da ist, dann werde ich den sofort nochmal gucken. Was sie da aus allen Leuten um sie herum und aus diesen Mädchen rausholt. Ja, nee, ich wiederhole mich. Es ist einfach absolut fantastisch. Und guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt.
Genau, die Community sagt auch 8 Punkte, glaube ich, für Systemsprenger. Und das ist schon wuchtig für einen deutschen Film, würde ich mal sagen. Haben natürlich jetzt nicht so viele gesehen wie Joker oder so, aber das ist schon ein Film, glaube ich, der viele Leute auch angelockt hat, die vielleicht normalerweise nicht Deutschfilme schauen, weil sie einmal durch Werk ohne Autor gesessen haben vom Florian Henkel von Donnersberg und dachten, nie wieder mein ganzes Leben. Ja, Highlight des letzten Jahres. Mhm. Unser Oscar-Film. Ja, wie gesagt, es ist schwer immer zu sagen, gab es ein gutes deutsches Jahr oder nicht, ist ja auch irgendwie nur relevant für die Förderanstalten und die Filmindustrie dort. Es gab auf jeden Fall klare Highlights, also Systemsprenger, der goldene Handschuh, für mich war auch noch ein Highlight, eine schöne Doku, schön ist vielleicht das falsche Wort, Heimat ist ein Raum aus Zeit. Wenn ihr Dokumentation über die deutsche Vergangenheit gerne seht, die nicht so nach dem ARD ZDF-DG-Tormuster gemacht sind, sondern sehr außergewöhnlich, dann schaut ihn euch auf jeden Fall an.
Thomas Heise ist eh ein Blick wert, immer wieder.
Genau, da geht es um seine Elterngeneration und Großelterngeneration in verschiedenen deutschen Weltkriegen und der Nachkriegszeit. Extrem berührender Film, der bis in die 90er Jahre hineingeht. Und ja, war es gut, war es nicht gut? Das deutsche Jahr ist ja eigentlich Schnuppe. Wir haben auf jeden Fall gute Filme gesehen. Aus allen möglichen Ländern, aus allen möglichen Genres. Und nun kommt natürlich der wichtigste Teil. Wir haben jetzt nicht diese eine Liste, die wir hier zusammengetragen haben, weil es noch ein bisschen früh dafür ist. Wir machen eine Redaktionsliste mit den besten Filmen des Jahres. Die ist auch in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt. Aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir erstmal nur jeder unsere Top 10 hier. Und ich möchte von euch primär wissen, was waren eure 5 besten Filme des Jahres? Natürlich ohne Spoiler, aber am besten auch ohne Begründung, damit wir ja bald hier fertig werden. Und zwar von Platz 5 bis Platz 1, damit Spannung drin ist. Ich fange mal an. Burning auf Platz 5. Mein Leben mit Amanda, französischer Film, auf Platz 4. Parasite auf Platz 3. High Life mit Robert Pattinson auf Platz 2. Und Ad Astra auf Platz 1. Andrea.
Wow. Ich habe Alita Battle Angel auf der 5, dann kommen The Favorite, Booksmart, Ad Astra und Systemspringer.
Bei mir auf Platz 5 ist Marriage Story, auf Platz 4 ist Mid-90s von Jonah Hill, auf Platz 3 ist Dragged Across Concrete, der nur auf DVD und Blu-ray hier rausgekommen ist, auf Platz 2 ist Once Upon a Time in Hollywood und auf Platz 1 Burning.
Bei mir ist auf Platz 5 Bahubali, jetzt habe ich den Namen falsch ausgesprochen.
Bahubali.
Bahubali 2, dann kommt auf Platz 4 Porträt einer jungen Frau in Flammen, auf Platz 3 Asche ist reines Weiß, auf Platz 2 Parasite und auf Platz 1 Systemsprenger.
Da habt ihr jetzt ganz viele Empfehlungen mitgenommen. Kann ich von euch noch kurz in einem Satz hören, war es ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr im Kino? Filmjahr allgemein, Andrea.
Für mich persönlich war es ein sehr gutes Kinojahr, weil ich gerade mit meiner Top 3 Systemsprenger Ad Astra Booksmart habe ich Vertreter ihres Genres gesehen, die für mich auch in dem ganzen Jahrzehnt rückwirkend eigentlich fast auf der 1 stehen, beziehungsweise ziemlich weit oben sind.
Ines?
Eher normal, würde ich sagen. Vielleicht macht das aber auch mein Alter, dass ich das sage. Zu viel schon gesehen.
Ja.
Für mich war es ein gutes Jahr. Ich habe zwar auch sehr, sehr viel Schlechtes gesehen, aber ich denke mir, wenn ich am Ende des Jahres auf eine Top 10, Top 15, Top 20 sogar komme, dann war es auf jeden Fall auch ein gutes Jahr wieder.
Für mich war es auch, würde ich sagen, ein normales bis gutes Jahr. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich mit den 500 Filmen mein Leben komplett verschwendet habe. Aber es haben so ein paar, es waren halt wenige Filme, die mich jetzt komplett aus den Socken gehauen haben oder so. Da gab es eigentlich nur 1, 2. Ja, wenn ihr noch nach Filmen sucht, die euch aus den Socken hauen, dann habt ihr in diesem Podcast auf jeden Fall viele Empfehlungen aus aller Welt bekommen. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr so lange durchgehalten habt, so lange mitgehört habt. Beim nächsten Mal sprechen wir über The Witcher. Diese yes. Serie bei Netflix mit Henry Cavill, dem Star aus der einen Toilettenszene aus Mission Impossible.
Es ist eine der besten Toilettenszenen, die wir jemals im Kino gesehen haben, würde ich sagen.
Warum sage ich das? Also nicht so klein mit der Toilette, sondern mit The Witcher. Wir möchten natürlich eure Sprachnachrichten über The Witcher bei Netflix haben. Schickt sie uns. Wir sind sehr gespannt. Das ist, glaube ich, eine der größten Serien, die Netflix überhaupt bisher produziert haben. Es ist eine Fantasy-Serie. Henry Cavill spielt mit. Sehr populäre Buchreihe, sehr populäre Spielereihe. Und wir sind da sehr gespannt, wie eure Meinung dazu aussieht. Also habt ihr es gespielt? Mögt ihr die Serie? Habt ihr die Bücher gelesen? Mögt ihr die Serie? Kennt ihr nichts davon? Seid ihr noch verwirrt über die komischen Namen? Yennefer, Ciri und so weiter und so fort. Wie sieht eure Geralt. Meinung? Und Geralt. Ja, das ist wirklich der komischste Name, Andrea. Geralt. Wie sieht eure Meinung zu The Witcher aus? Wie ihr diese Sprachnachricht schicken könnt, findet ihr auch in den Shownotes für diesen Podcast in eurer App oder in dem Artikel, auf dem ihr gerade diesen Podcast abspielt. Genau. Wo kann man euch noch außerhalb dieses Podcasts lesen?
Ich bin bei Twitter und bei Instagram. Da gibt es eher Bilder, weniger Text. unter Andrea Wöger, mein Name. Und bei Moviepilot unter Science Fiction, alles klein und zusammengeschrieben.
Ich schreibe bei Moviepilot als Mr. D-Pad und bin bei Twitter noch zu finden unter meinem Klarnamen Patrick Reinbold.
Ich bin eigentlich nur bei Moviepilot unter Ines W. zu finden und schreibe häufig über Zahlen.
Über Zahlen, über Filme. Oder über Zahlen Filmzahlen. Zu Filmen. Über Filmzahlen.
Heute ein Artikel über die 3. ich bin bei Moviepilot als der ohne Unterstrich Geffe. Schreibt da, glaube ich, nichts über The Witcher hoffentlich. Ich habe wirklich Angst vor dieser Serie. Ich glaube, ich brauche ein Lexikon, um das zu verstehen, was da passiert. Und bei Twitter als Gafferlein und bei Instagram auch als Gafferlein. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Ciao.
Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@moviepilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.moviepilot.de/podcast.